Ich begrüße euch auch ganz herzlich, freut mich auch, euch zu sehen. Weit verstreut auf der Mauer, wie es mal im Buch Nehemia heißt, könnte man sagen. Aber mir gefällt die Atmosphäre, erinnert mich so ein bisschen an das Sommerfest, das wir immer haben. Das Zelt ist aufgeschlagen. Aber es ist schön, dass wir einfach auf diese Art und Weise uns wieder treffen können. Ja, ist interessant, wie der Markus das gesagt hat. So, die Zeitrechnung nach Corona, bisher war immer nach Trinitatis, aber jetzt nach Corona und so. Die Sonntage. Mir fiel in der Vorbereitung auf diesen Sonntag und auf dieses Treffen ein Wort ein, das mir schon vielleicht vor 20 Jahren so groß geworden ist. Und das finde ich auch gut in diese Zeit hineinpasst. Es ist geboren worden, also dieser Ausspruch ist geboren worden, zu der Zeit von dem großen König und Staatsmann Salomo. Und Salomo ist ja derjenige gewesen, der den Tempel gebaut hat. David hat alles vorbereitet, aber Salomo hat diesen Tempel gebaut. Und das war ein ganz einschneidendes Erlebnis in der Geschichte des Volkes, dass dieser Tempel eingeweiht wurde. Und der König selber erhebt seine Hände bei der Einweihung und betet ein großes Gebet. Und dieses Gebet, das kann man nachlesen in 2. Chronik 6, aus 7 ist dann der Vers, den ich heute auslege. Dieser Vers geht ganz stark dahin, dass die Israeliten und sogar Menschen, die von außen nach Israel kommen, um den lebendigen Gott zu suchen, der Himmel und Erde gemacht hat, den Winter und den Sommer, den wir jetzt ansatzweise wieder erleben, dass wenn sie kommen und ihn suchen, dass sie ihn in diesem Haus, an diesem Ort finden. Ganz besonders dann, wenn sie ihn von ganzem Herzen suchen und auch bereit sind, umzudrehen zu ihm mit ihrem ganzen Leben. Anzuerkennen, dass manches in eine falsche Richtung gegangen ist, in einen böse Wege sogar, davon ist die Rede. Und dass wenn sie dann kommen, und sein Angesicht suchen, sein Gesicht suchen, das ist ja irgendwie etwas ganz Besonderes jetzt zu dieser Corona-Zeit. Manche Ältere, so man bekommt manche gar nicht mehr zu Gesicht. Manchmal sind sogar, ja, mit den Enkeln ist ein bisschen schwierig auch so, wie auch immer. Aber so das Gesicht Gottes zu suchen, dann wird Gott gerne erhören und ganz neu segnen. Das finde ich schon mal eine ganz große Aussicht. Und jetzt lese ich mal diesen Vers vor, wie er aufgeschrieben ist in 2. Chronik 7 und Vers 14. 2. Chronik 7 und Vers 14. Dort heißt es, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt und sie beten, und mein Angesicht suchen und umkehren von ihren bösen Wegen, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Ich finde das so besonders, auch wenn ihr das lest, ich motiviere euch nochmal dazu, dieses Gebet von Salomo in Kapitel 6 zu lesen, weil in Kapitel 7 antwortet Gott darauf und erscheint Salomo in der Nacht und spricht ihm genau das zu, dass sein Gebet erhört ist und dass es genau mit diesem Ort, diesem heiligen Ort, genauso sein wird. Dass Menschen dort ihre Schuld loswerden können, ihre Verfehlung ablegen können und Gott sie segnet auf diesen neuen Wegen, die wieder so ausgerichtet sind, wie Gott es sich schon immer gewünscht hat. Das ist die Antwort und Salomo betet da in diesem Gebet, dass dieses Gebet doch oder dass diese Zusage, dass Gott es doch so machen soll, sowohl für einzelne Menschen als auch für die ganze Nation. Also, dass er sie ganz neu segnet, ihnen ganz neu beisteht, sie ganz neu aufblühen lässt in ihrer ganzen Existenz. Gott verspricht, so werde ich es machen. Verspricht es ihm in der Nacht. Dein Gebet ist erhört. Also eine ganz spektakuläre Gebetserhörung und eine mündliche Zusage. Ein Wort Gottes im wahrsten Sinne des Wortes, das ihm sagt, dein Gebet ist erhört. Genauso werde ich es machen mit diesem Ort. Es wird ein ganz besonderer Ort sein auf dieser Welt. der selbst für die gilt, die außerhalb dieses Volkes noch stehen, aber sich auch danach sehnen, dazuzugehören, zu diesem Volk Gottes, von dem Gott von Anfang an wollte, dass es irgendwann ein internationales Volk ist. Deswegen gehören ja auch wir heute dazu. Also ein ganz besonderer Segen darauf, es ist die Rede davon von Heilung und es ist nicht in erster Linie, sind nicht in erster Linie Krankheiten gemeint, so wie wir das verstehen, sondern eine Heilung der ganzen Volksseele und des ganzen Landes selber. Denn er sagt ja, und ihr Land heilen, ihre Sünden vergeben, ihre Verfehlungen vergeben und ihr Land heilen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und jetzt wird hier so eine Herzenshaltung beschrieben. Gott geht es immer um das Herz, nicht einfach um irgendwelche Taten, wenn sie dies oder jenes machen, dies oder jenes dann einhalten, sondern es geht ihm letztendlich, auch wenn das natürlich in der Haltung sich dann ausdrückt, dass man auch Dinge anders macht und anders hält, aber es geht ihm immer um das Herz und deswegen beschreibt er hier als Voraussetzung für diese neue Segnung, als Voraussetzung, dass Lasten Menschen abgenommen werden, dass ihre Gewissen befreit werden und dass das ganze Land geheilt wird. Als Voraussetzung sagt er, wenn sie sich demütigen. Das hat vielleicht aus der Lutherbibel, ist das ja entnommen, das hat einfach so einen bestimmten Rhythmus, deswegen verwende ich diese Übersetzung immer noch gern. Aber in unseren Ohren hat das so etwas Negatives, das könnte für jemanden bedeuten oder da könnte jemand hören, dass Gott die segnet oder dass Gott will, dass man sich selber klein macht, kleiner als man ist, so tut, als wenn man nichts gilt. So ist es nicht gemeint, sondern es ist ein Gegenpol zu dem menschlichen Stolz, der so eine destruktive und zerstörerische Wirkung hat im menschlichen Miteinander und auch im Miteinander von Gott und den Menschen. Nicht, wenn jemand sagt, ich bin stolzer Vater, das ist nicht gemeint, sondern wenn jemand so einen Stolz hat, sich über andere erhebt, denkt, er sei besser als die anderen. Und es war für Israel, es heißt, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, also wo diese große Flagge drüber steht, wir gehören zu Gott, es war bei Israel der Fall und das hat sie hervorgehoben, damals zur Zeit des Alten Testamentes, vor allen Völkern. Da haben sie oft so gedacht, ja, wir sind doch etwas Besseres. Wir kennen Gott, wir haben seine Gebote, wir haben seine Ordnungen, wir stehen unter seinen Segnungen, wir sind in seinem Land, wir haben sein Haus unter uns oder sein Zelt, wie es vorher war, vor der Einweihung des Tempels. Da gab es auch schon so ein Heiligtum. Wir sind besser als die anderen wegen unserer Stellung. Und das ist eine ganz große Gefahr, dass man das als Volk Gottes so denkt, auch wenn das Volk Gottes heute international ist, auch wenn wir dazu gehören. Man gesteht sich das nicht so ein, so diesen Gedanken, wir sind besser. Man denkt diesen Gedanken nicht so. Aber oft ist es doch irgendwie so, ja, die anderen und sowas, die wissen ja dies und jenes nicht, was wir eben aus der Bibel entnehmen. Und es ist eine ganz interessante Gesetzmäßigkeit in der Geschichte des Reiches Gottes und auch der Geschichte der Gemeinde Jesu, dass große Aufbrüche, große Heilungen des Landes, dass Menschen innerlich gesund geworden sind und manchmal auch von mit Leib und Seele, dass das immer dann stattgefunden hat, wenn eben gerade dieses Volk, über dem der Name Gottes genannt ist, das ist wirklich so, auch diese Haltung hat, zu sagen, in unserem Leben, da sind auch Dinge schiefgegangen. Da gibt es auch Dinge, die Gott nicht gut findet. Da gibt es vielleicht sogar, wir kommen noch drauf, auch wenn die anderen das nicht wissen, vielleicht niemand das weiß, vielleicht noch nicht einmal der Ehepartner das weiß oder den Menschen, denen man ganz besonders nahe steht, dass da letztendlich sogar auch böse Wege sind. Nicht in allem, nicht flächendeckend, aber dass es da auch ganz dunkle Flecken gibt, von denen man ganz genau weiß, das ist nicht in Ordnung. Und das hat auch Menschen geschadet. Also so diese Demut zu haben, einzugestehen, wir sind schuldig geworden. Wir haben Fehler gemacht, die auch wirklich negative Auswirkungen gehabt haben auf andere Menschen. Also das sagt Gott, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt. Und dann geht er weiter und sie beten. Wenn man in Deutschland herumfragen würde, oder sagen wir mal Baden-Württemberg, da ist doch noch manche Frömmigkeit auch so, dann würde man doch sehr viele Menschen finden, die gewisse liturgische Abläufe in einem Gottesdienst noch kennen. Jetzt bei uns ist alles jetzt ganz ungewöhnlich, überhaupt in der Corona-Zeit. Aber im Allgemeinen bestimmte liturgische Abläufe noch wissen und die auch gewisse Gebete sprechen können, vielleicht sie auswendig gelernt haben, vielleicht sogar von ihren Eltern das irgendwie mitgeteilt bekommen haben. Aber das Beten, das die Bibel meint, das ist noch einmal eine ganz andere Nummer. Dieses, wie Luther das in seinem Katechismus definiert und erklärt, zu sagen, Beten ist das Reden des Herzens mit Gott. Das Reden des Herzens mit Gott. Das ist etwas ganz anderes. Unser ehemaliger Vorsitzender, Dr. Egelkraut seinerzeit, der hat das mal vor den Hauptamtlichen gesagt, dass ihm auffällt, dass eine bestimmte Formulierung auch in unseren Kreisen immer mehr Eingang findet, die letztlich etwas zeigt. Denn Sprache verrät uns ja auch. Dass man immer weniger davon redet, wenn jetzt so auch in einem Gottesdienst, dass man sagt, ich bete noch, sondern man sagt, ich spreche noch ein Gebet. Es ist irgendwie distanzierter. Wir haben heute in dieser Corona-Zeit viel zu tun mit Nähe und Distanz. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also so dieses Reden mit Gott und sein Angesicht suchen. Ich denke, das passt ganz eng miteinander zusammen. Das bedeutet letztendlich auch zu beten und ihn zu suchen. Wirklich nicht locker zu lassen, bis man ihn wirklich vor Augen hat. Bis es wirklich einen Blickwechsel gibt zwischen einem selber und Gott. Das merkt man ja manchmal. Möchte man einen Blickwechsel haben mit einem Menschen, den man vielleicht noch nicht kennt, ihn kennenlernen möchte, oder man spürt, dass irgendwas gewesen man kriegt diesen Blickwechsel nicht her. Man begegnet ihm vielleicht, man läuft vielleicht aneinander vorbei, aber dieser Blickwechsel kommt nicht zustande. Ich habe das manchmal erlebt, da habe ich drunter gelitten damals als Kind, wenn meine Mutter so vom Elternabend kam, so dann habe ich manchmal gemerkt, da kam dann am Morgen danach dieser Blickwechsel, den ich geliebt habe, nicht mehr so zustande. Und ich wusste, da sind irgendwelche Sachen gesagt worden, die nicht zum Besten von uns dabei getragen haben. Also man kennt das irgendwie und es ist gut, vielleicht nach einer Zeit, wo man sich das gewünscht hat und man vielleicht auch darum gekämpft hat, vielleicht sogar, ich denke, das kann man übertragen, die Bibel macht das an manchen Stellen auch, das Miteinander von Mann und Frau, man denkt auch, dieser Blickwechsel, ist der wirklich zustande gekommen jetzt oder nicht? Und man macht so lange, bis man weiß, jetzt ist dieser Blickwechsel so zustande gekommen. Ein ehemaliger Kollege von mir in Schorndorf hat das mal schön ausgedrückt. Da war jemand, der so, ja, auch eine junge Frau angesprochen hat. Da wurde nichts raus, er hat sich einen Korb eingefangen. Und er hat dann gesagt, mir wäre das nie passiert, nicht weil er so toll wäre und so schön, sondern ich hätte eine Frau nie angesprochen, wenn ich nicht vom Blickwechsel gewusst hätte. Sie sagt ja. Also das ist so einfach und das jetzt auf Gott übertragen. Das mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und die Sterne, die nachts wieder erscheinen und funkeln werden, wenn zudem ein Blickwechsel zustande kommt. Und manchmal gibt es solche Zeiten, wo man eine Weile darum ringen muss. Deswegen sagt Gott auch an einer anderen Stelle und lässt das von einem der Propheten ausrichten, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Manchmal prüft Gott das. Wie ernst ist das? Ist das nur so ein Stoßgebet? Mal sehen, was passiert. Oder ist das, Gott, ich brauche dich wirklich. Ich will wirklich mit dir diesen Blickwechsel haben. Ich will mit dir in Ordnung kommen. Das ist da gemeint. Mein Angesicht zu suchen. Ist etwas ganz Starkes. und umkehren von ihren bösen Wegen. Da habe ich vorher schon etwas dazu gesagt, brauche ich gar nicht weiter auszuführen. Wir wissen alle, was das ist und ob das auch in unserem Leben irgendwo vorkommt. Es muss nicht sein, ich brauche das jetzt niemandem einzureden, aber es ist der Fall, dass dieser heilige, lebendige Gott, der in einem Licht wohnt, das wir nicht betreten können. Also die Sonne ist etwas Schönes, aber in die Sonne zu schauen, das ist schon schwieriger, auch nicht ganz ungefährlich. Aber vor Gott zu treten, das ist eigentlich... Das ist uns als Menschen nicht möglich. Aber trotzdem diese Verbindung zu diesem heiligen Gott herzustellen, das ist möglich, selbst wenn ganz, ganz dunkle Flecken in unserem Leben sind. Und das ist so etwas Besonderes. Man kann ihn auch in dieser Weise suchen. Man kann Befreiung des Gewissens bekommen und auch einen neuen Weg aufgezeigt bekommen und auch für einen neuen Weg, für den man sich jetzt kraftlos fühlt. Man hat nicht die Kraft, aus diesem Sumpf sich zu befreien. Man hat nicht die Kraft, diese Dinge einfach hinter sich zu lassen. Aber Gott gibt diese Kraft. Wenn, sagt das Alte Testament, ihr kommt an diesen Ort. Diesen Ort, den Tempel, dieses zentrale Weltheiligtum, gibt es heute nicht mehr. Und selbst wenn es damals nicht zerstört worden wäre von den Römern, würde es uns heute nichts nützen. Es gibt aber einen anderen Ort, wo wir heute hinkommen können und der international zugänglich ist. Und wo es eine Begegnung geben kann zwischen uns und dem lebendigen Gott. Und das ist Golgatha. Ich sage das mal bildlich. Das ist der Ort, an dem Jesus gestorben ist. Das ist der Ort, wo er auch wieder auferstanden ist. Weil vom Verständnis des Neuen Testamentes bedeutet eben dieser Tod von Jesus Christus, dass er auch das, was in unserem Leben nicht richtig ist, verdreht ist, böse ist eventuell, dass das in den Tod gerissen wird, mit Jesus in den Tod gerissen wird und dass etwas Neues, was wir uns aus uns selbst nicht hervorbringen können, in dieser Kraft der Auferstehung, von dem das Neue Testament redet und dieser Auferstehung, die mit einem Erdbeben begleitet wurde, es ist eine gewaltige Kraft, eine neue Kraft in das Leben kommt, dass diese Dinge überwindet. Und dass uns, und wenn das viele betrifft, unser Land heilt. Ich unterhielt mich neulich mit jemandem, der auch stark in der Verkündigung steht und sich auch viel auseinandersetzt mit der Verkündigung. Und er sagt, er hat so den Eindruck, auch im Reden mit Menschen, dass es ein Umschwenken gegeben hat im Blick auf Jesus, von einem Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist, mit dem wir in Kontakt sind und diesen Ort, den wir besuchen können, um Lebensveränderungen zu erfahren, zu einem Jesus, der immer bei uns ist. Das ist nichts Verkehrtes, das wird uns auch an einer Stelle zugesprochen, dass er alle Tage bei uns ist, aber das Zentrum des Evangeliums und das Wesen von Jesus ist, dass er gestorben ist. Dieser Messias, der gestorben ist für unsere Sünden, für unsere Verfehlungen und all diese dunklen Dinge, für alle Schatten in unserem Leben und diese Schatten eben mitreißen kann in seinen Tod und der auferstanden ist und neues Leben hervorbringen kann. Und das ganz neu zu entdecken. Darauf steht eine ganz große und heilige Verheißung, eben dass er uns ganz neu und wie wir heute vielleicht sagen würden, in einem ganzheitlichen Sinn heil machen will. Das ist etwas Wunderbares. Habe vielleicht die Geschichte schon mal erzählt, aber sie passt an diese Stelle gut hin und ist auch kurz. Ich habe ganz viel zu verdanken an einem Mann, der zu der Zeit, als ich in Schorndorf war, Bezirksleiter war. Und der wurde sozusagen, also wurde von seinen Eltern abgegeben und dann kam in eine Pflegefamilie. Und die Orthopäden haben festgestellt, dass seine Wirbelsäule sich leicht biegt, also so nach vorne biegt. Natürlich hat man da Gymnastik verschrieben und alles Mögliche. Ich hatte so ein S in der Wirbelsäule als Kind und das hat man dann über viele Jahre dann da über Gymnastik gemacht. Aber das bog sich und dann hat man wurde dieser Junge mit 16 Jahren Christ. Und ich kann das nicht genau beschreiben, weil ich ja kein Mediziner bin, aber er hat das einfach mir so erzählt, dass ab da dieses Wachstum praktisch dann aufrecht war und diese nach vorne Krümmung sich ausgewachsen hat. Also das ist ganz beeindruckend, weil er dann auch seinen Eltern oder hauptsächlich seiner Mutter vergeben hat durch Jesus Christus und das hat bis ins Körperliche hinein ihn geheilt. Und zu einem Mann gemacht, der auch anderen, also auch mir als damals ganz jungen Prediger, Stabilität geben konnte, Halt geben konnte, der mir vieles beigebracht hat, mir vieles gezeigt hat. Wunderbar. Wo auch ich durchgesegnet wurde, durch diesen Mann. Weil es diese Wendung gab in seinem Leben. Ich möchte euch nochmal Mut machen. Wir reden viel in unseren Kreisen von täglicher Sündenvergebung, aber man kann sich auch dran gewöhnen, bittet immer um Vergebung. Ja, vielleicht war der Ausspruch nicht ganz gut, vielleicht war es da ein bisschen hart. Und letztendlich drüber wegzusehen, dass es tiefere Dinge gibt, die man ernsthafter angehen muss, wo man mehr Jesus Christus als Brücke und als Heilsweg und als Weg zu Gott suchen muss, ringen muss darum. Und ich mache euch Mut, diese Dinge anzupacken. Wir scheuen uns als Menschen, auch manchmal als Christen, diese Dinge anzugehen, diese Dinge überhaupt sichtbar zu machen für unser eigenes Blickfeld. Aber es ist gut, sie anzugehen. Und es ist eine große Verheißung von übernatürlicher Hilfe und übernatürlicher Heilung uns gegeben. Für diesen Ort, für den Salomo gebetet hat und der heute Jesus Christus heißt. Amen.